Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 17. April 2023, gleich dem 28. Farvardin 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie den Beitrag Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Oberbefehlshaber: Wenn es mit Verstand gemacht wird, ist es möglich, die feindlichen Kalkulationen zum Scheitern zu bringen. Raisi: Stützen wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten, um Zeuge der Ausweitung der Beziehungen zwischen den islamischen Ländern zu werden. Und Irak ist gegen Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Oberbefehlshaber: Wenn es mit Verstand gemacht wird, ist es möglich, die feindlichen Kalkulationen zum Scheitern zu bringen. Der geehrte Revolutionsführer und Oberbefehlshaber der Streitkräfte Irans brachte bei einem Treffen mit Kommandeuren und hochrangigen Verantwortungsträgern der iranischen Armee seine Zufriedenheit mit den kontinuierlichen Initiativen und dem Fortschritt der Streitkräfte zum Ausdruck und betonte: Geben Sie sich nicht mit Stärke und Fortschritt zufrieden und bewegen Sie sich vorwärts, ohne anzuhalten. Der Oberbefehlshaber fügte hinzu: Die Bedrohung wird niemals vollständig verschwinden, daher sollten Sie Ihre Maßnahmen so weit wie möglich verstärken. Ayatollah Khamenei erläuterte weiter, dass die Vorbereitungen der Streitkräfte für die Feindabwehr und Wachsamkeit gegenüber den Planern hinter den Kulissen absolut notwendig seien und sagte in Bezug auf die Kriegstreiberei internationaler Truppen in verschiedenen Regionen der Welt: Die arroganten Imperialisten lösen Konflikte hinter den Kulissen aus, wo immer sie Vorteile sehen. Die Konzentration auf die langfristigen Pläne des Feindes war ein weiterer Punkt, den der Oberbefehlshaber gegenüber den Kommandeuren und hohen Verantwortungsträgern der Streitkräfte betonte. In diesem Zusammenhang hob er hervor: Es ist gut und notwendig, den 5- oder 10-Jahresplänen des Feindes große Aufmerksamkeit zu schenken, aber seine mittel- und langfristigen Pläne sollten auch berücksichtigt und überwacht werden. In Bezug auf die beiden Kriege, welche die USA vor etwa 2 Jahrzehnten im Osten und Westen Irans begonnen hatten, sagte der Oberbefehlshaber: Die Amerikaner hatten Interessen im Irak und in Afghanistan, aber ihr ultimatives Ziel ist der islamische Iran aufgrund der sehr starken islamischen Revolution, aber sie sind bei diesen Abenteuern und ihrem ultimativen Ziel gescheitert. In Bezug auf diese Tatsache hob Ayatollah Khamenei hervor: Deshalb kann der Feind mit all seiner scheinbar soliden Berechnung und militärischen Macht besiegt werden. Am Ende seiner Rede forderte er die intellektuellen Zentren und Elemente der Streitkräfte auf, fortlaufend innovative, starke, rationale und wegweisende Strategien und Richtlinien zu entwerfen. Vor der Rede des Oberbefehlshabers der Streitkräfte berichtete Generalmajor Boredi, der Leiter des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, über die Pläne und Maßnahmen der Armee in verschiedenen Dimensionen. Raisi, stützen wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten, um Zeuge der Ausweitung der Beziehungen zwischen den islamischen Ländern zu werden. Der iranische Präsident sagte, trotz der Anstrengungen der Gegner islamischer Länder müssen wir Tag für Tag Zeuge der Vertiefung und Ausweitung der Beziehungen zwischen den islamischen Ländern in verschiedenen Bereichen werden, die sich auf religiöse und kulturelle Gemeinsamkeiten stützen. Ibrahim Raisi beschrieb bei der Zeremonie der Übergabe des Beglaubigungsschreibens von Hejabekir Langic, dem neuen türkischen Botschafter, die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Türkei als langjährig, tief und verwurzelt. Der iranische Präsident bezeichnete die Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes als gemeinsame Aufgabe aller islamischen Länder und fügte hinzu, heute ist die Konfrontation mit den Verbrechen des zionistischen Regimes am unterdrückten palästinensischen Volk eine Forderung der muslimischen Völker an die Staatsmänner. Daher ist es notwendig, dass die islamischen Regierungen den Aggressionen des zionistischen Regimes mit größerer Koordination entgegentreten. Bei dieser Zeremonie beschrieb der neue Botschafter der Türkei, während er seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck brachte, in der Islamischen Republik Iran zu sein, die Beziehungen zwischen Iran und der Türkei als brüderlich und freundschaftlich und sagte, ich versichere, dass ich alle Anstrengungen unternehmen werde, um das Niveau der Zusammenarbeit zu verbessern und den Austausch und die Interaktionen zwischen unseren beiden Ländern zu verstärken. Irak ist gegen Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime. Der Präsident des irakischen Parlaments betonte während des Treffens mit dem Generalsekretär der Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad Palästina erneut die Opposition seines Landes gegen die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime. Bei dem Treffen mit dem irakischen Parlamentspräsidenten Mohammed al-Habusi dankte Ziad al-Nahala am Sonntag für die Entscheidung des irakischen Parlaments, die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime unter Strafe zu stellen. Al-Nahala betonte, die Stärke, Unabhängigkeit und Einheit des Irak ist die Stärke Palästinas und seines Widerstands. Mohammed al-Habusi betonte seinerseits, dass die offizielle und bekannte Position des Irak darin bestehe, die Palästina-Frage und das Recht der Palästinenser auf Widerstand gegen die Besatzer zu unterstützen und die Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch das zionistische Regime anzuerkennen. Al-Habusi erklärte, der Irak sei gegen die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime und er habe dies mit der Verabschiedung des Kriminalisierungsgesetzes bewiesen. Er fügte hinzu, unsere geringste Pflicht ist die arabische Unterstützung des palästinensischen Volkes und seines Widerstands, und wir sollten dieses Volk im Kampf gegen das Besatzerregime nicht alleine lassen. Im vergangenen Jahr verabschiedete das irakische Parlament das Kriminalisierungsgesetz, in dem es den Namen des Gesetzes Verbot der Normalisierung und Aufnahme von Beziehungen mit dem zionistischen Regime in Kriminalisierung der Normalisierung von Beziehungen mit dem zionistischen Regime geändert hatte. Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes skandierten die im irakischen Parlament anwesenden Abgeordneten Nein zu Israel. Dieser Gesetzentwurf wurde auf Anregung der Sadr-Bewegung und mit Unterstützung aller schiitischen politischen Bewegungen dem irakischen Parlament vorgelegt und mit der Mehrheit der Stimmen angenommen, um den Weg für diejenigen zu schließen, die heimlich versuchen, mit dem israelischen Regime zu kooperieren. Iran und Venezuela unterzeichnen neue Absichtserklärungen zum Ausbau der Ölkooperation. Iran und Venezuela haben laut einem Bericht des Nachrichtendienstes des iranischen Ölministeriums Shana eine Reihe von Absichtserklärungen unterzeichnet, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Ölsektor auszubauen. Shana Bericht vom Samstag besagte, der iranische Ölminister Javad Oji und sein venezolanischer Amtskollege Pedro Telexia hätten früher am Tag in Caracas in Anwesenheit der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodriguez zahlreiche Absichtserklärungen unterzeichnet. Oji ist seit Anfang dieser Woche in die venezolanische Hauptstadt gereist, um eine Reihe gemeinsamer Energieprojekte zwischen Iran und Venezuela voranzutreiben. Die am Sonntag unterzeichneten Absichtserklärungen betreffen dem Bericht zufolge Projekte zur Erschließung von Öl- und Gasfeldern, die Renovierung von Raffinerien und petrochemischen Komplexen sowie den Ölhandel. Im Bericht hieß es weiter, Iran habe sich im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet, Renovierungsprojekte in venezolanischen Ölraffinerien durchzuführen, um deren Produktion auf ein Höchstmaß zu bringen. Iran habe auch zugestimmt, technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen und Ausrüstungen bereitzustellen, die für den Wiederaufbau und die Renovierung von petrochemischen Anlagen, Ölexportterminals und Gaskondensationsanlagen in Venezuela benötigt werden. Iran und Venezuela haben in den letzten Jahren versucht, ihre Zusammenarbeit im Energiebereich auszubauen. Chef der palästinensischen Autonomiebehörde reist nach Saudi-Arabien. Mahmoud Abbas, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, reist zur gleichen Zeit nach Riad, in der sich eine Delegation der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas in Saudi-Arabien aufhält. Am Sonntag gab die russische Nachrichtenagentur Sputnik unter Berufung auf eine informierte Quelle der Autonomiebehörde bekannt, dass Mahmoud Abbas in dieses Land reist, um sich mit König Salman bin Abdulaziz al-Saud zu treffen. Zuvor war der Besuch einer hochrangigen Delegation der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas unter der Leitung von Ismail Haniyeh, dem Leiter des Politbüros dieser Bewegung, in Saudi-Arabien bekannt gegeben worden. Eine informierte palästinensische Quelle sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag, dass die Hamas-Delegation Fragen im Zusammenhang mit Palästina und der Region mit saudischen Amtsträgern erörtern werde. Diese Quelle, die nicht genannt werden wollte, fügte hinzu, die Weiterverfolgung des Problems der palästinensischen Gefangenen in Saudi-Arabien ist eines der wichtigsten Themen dieser Reise, die mehrere Tage dauern könnte. Im Jahr 2019 gab die Hamas bekannt, dass saudische Sicherheitskräfte Mohammed al-Hudairi, einen der Führer und Vertreter der Hamas, und seinen Sohn Hani zusammen mit Dutzenden weiteren Palästinensern, von denen einige die jordanische Staatsbürgerschaft besessen, festgenommen haben. Im Jahr 2021 verurteilte ein saudisches Gericht Mohammed al-Hudairi wegen Unterstützung des Widerstands zu 15 Jahren Gefängnis. Dieses Gericht verurteilte auch weitere 69 Jordanier und Palästinenser und ihre Urteile reichten von Freispruch bis zu 22 Jahren Haft. Am 19. Oktober 2022 ließ Saudi-Arabien al-Hudairi frei und schob ihn nach Jordanien ab. UN-Welternährungsprogramm stellt Arbeit im Sudan ein, nachdem 3 Mitarbeiter getötet wurden. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gab die vorübergehende Einstellung aller seiner Aktivitäten im Sudan bekannt, nachdem 3 seiner Mitarbeiter bei den anhaltenden Machtkämpfen im Sudan getötet und 2 weitere verletzt wurden. Cindy McCain, die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, sagte am Sonntag in einer Erklärung: Ich bin traurig über den tragischen Tod von 3 WFP-Mitarbeitern am Samstag bei Gewalt in Nord-Darfur, als sie ihre Pflichten an vorderster Front des weltweiten Hungers erfüllten. Ich bin verängstigt und aufgebracht. Auch 2 Mitarbeiter des Welternährungsprogramms wurden bei diesem Vorfall verletzt. Laut McCain wurde außerdem ein Flugzeug des humanitären Flugdienstes der Vereinten Nationen unter der Leitung des Welternährungsprogramms bei der tödlichen Gewalt auf dem internationalen Flughafen von Khartoum beschädigt. Diese beeinträchtige die Fähigkeit des Welternährungsprogramms, Personal und humanitäre Hilfe zu transportieren, und wirke sich im ganzen Land aus. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, forderte am Sonntagabend in einem Tweet die strafrechtliche Verfolgung der Täter dieses Verbrechens. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12, Mashhad 8, Isfahan 15, Shiraz 17 und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Mit diesen Worten wird auch die Sure 65 eingeleitet. Sie heißt Talaq, besteht aus 12 Versen und wurde in Medina enthüllt. Zunächst die Verse 1 bis 3 dieser Sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ayyuhan nabiy, idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen unter Beachtung ihrer Wartezeit und berechnet die Wartezeit sorgfältig. Und fürchtet Gott, euren Herrn, fürchtet den Ungehorsam gegenüber ihm, weist sie nicht während dieser Frist aus ihren Häusern aus, sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen eine offenkundige schändliche Tat. Dies sind die Rechtsbestimmungen Gottes. Wer aber Gottes Rechtsbestimmungen übertritt, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Du weißt nicht, vielleicht führt Gott danach eine neue Lage herbei, so dass es zur Versöhnung kommt. Wenn sie dann das Ende ihrer Frist erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise und wendet euch ihnen wieder zu, oder trennt euch von ihnen in rechtlicher Weise und nehmt zur Scheidung zwei gerechte Personen von euch zu Zeugen und legt das Zeugnis in Aufrichtigkeit um Allahs Willen ab. Damit wird ermahnt, wer an Gott und den jüngsten Tag glaubt. Und wer Gott fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Gott verlässt, dem genügt er. Gott wird gewiss sein Anliegen erzielen. Gott legt ja für alles ein Maß fest. Der Islam betont das Heiraten und die Gründung einer Familie. Da in einigen Fällen eine Ehe für beide oder für eine Seite unerträglich werden kann, erlaubt er aber auch die Trennung. In den obigen Versen führt Gott sorgfältig zu beachtende Scheidungsgebote an. Die Scheidung darf nur in einer Zeit ausgesprochen werden, in der die Frau die Menstruation hinter sich hat. Die danach beginnende Wartezeit dauert so lange, bis die Frau dreimal die monatliche Blutung hatte. Will der Mann die Wartezeit einhalten, darf er in dieser Zeit nicht mehr mit der Frau verkehren. Dennoch ist er verpflichtet, weiter für den Unterhalt und die Unterkunft der Frau aufzukommen. Er darf sie nicht des Hauses verweisen und auch die Frau darf nicht weggehen, wenn sie vom Mann Unterhalt erhält. Sie darf sich nicht hässlich ihm gegenüber verhalten und nicht gegen die guten Sitten verstoßen. In der Regel fällt die Entscheidung für die Trennung in einer mit negativen Emotionen geladenen Situation. Da Mann und Frau aber innerhalb der Wartezeit von mehreren Monaten weiterhin in einem Haus leben, ist es möglich, dass sie sich versöhnen. Durch die Versöhnung wird die Scheidung rückgängig. Liegt der Entschluss zur Trennung aber fest, so muss diese würdig vonstatten gehen. Keiner der beiden darf sich schlecht verhalten und jede Seite muss ihren gesetzlichen und religiösen Pflichten nachkommen. Gott verheißt, wer sich an sein Gebot hält, dem ebnet er einen Weg für die Zukunft und lässt ihm aus unerwarteter Richtung Gutes zukommen. Es ist Gottes fester Brauch, dass er jemanden, der auf ihn vertraut und gottesfürchtig handelt, weiterhilft und ihn angemessen versorgt. Folgendes verdient Beachtung. Erstens, die Ehe ist im Islam etwas Heiliges und daher erfolgt der Vollzug der Scheidung nicht sofort nach der verbalen Erklärung zur Trennung. Die geschiedenen Eheleute können sich erst nach mehreren Monaten wirklich trennen, so dass innerhalb dieser Wartezeit die Chance zur Versöhnung und Rückkehr zum vorherigen friedlichen Zusammenleben besteht. Zweitens, eine Scheidung sollte nicht hoffnungslos machen. Vielmehr soll man in Vertrauen auf Gott optimistisch in die Zukunft blicken. Drittens. Eheleute müssen einander bei der Scheidung würdig behandeln. So leiden ihre Kinder weniger. Viertens. Der Islam fordert, dass bei der Scheidung zwei Zeugen zugegen sind, damit sie rechtmäßig verläuft. Fünftens. Zwei Dinge helfen aus Engpässen heraus. Vertrauen in Gott und Gottesfürchtigkeit. Wir lesen bei den Versen 4 und 5 des Sure Talaq weiter.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
Und für diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr da im Zweifel seid, ob es an ihrem Alter, einer Krankheit oder einer Schwangerschaft liegt, gilt eine Wartezeit von 3 Monaten. Und ebenso für die, die noch keine Monatsblutung haben, obwohl sie in ihrem Alter möglich wäre. Für diejenigen, die schwanger sind, ist die Frist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib tragen. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Das ist Gottes Anordnung, die er zu euch als Offenbarung herabgesandt hat. Und wer Gott fürchtet, dem tilgt er seine Missetaten und dem gewährt er großartigen Lohn. An dieser Stelle wird auf die Wartezeit für drei Gruppen von Frauen besonders eingegangen, nämlich Frauen in den Wechseljahren, Frauen, die aus anderen Gründen keine Menstruation haben, und Schwangere. Wenn bei den ersten beiden Gruppen von Frauen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, müssen auch sie 3 Monate warten, aber für die schwangeren Frauen hält die Wartezeit bis zu ihrer Niederkunft an. Da bei einer Trennung eine Missachtung der moralischen Grundsätze und gegenseitigen Rechte der Eheleute wahrscheinlich ist, werden die Gläubigen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass sie gottesfürchtig bleiben sollen. Auf die positive Wirkung dieser Gottesfürchtigkeit wird ebenso als Ansporn hingewiesen. Diese Wirkung äußert sich gemäß den vorherigen Versen in Form von Versorgung durch Gott und laut obigen Versen in Form der Vergebung von Sünden und Erleichterung im Leben. Wir sehen, erstens, die göttlichen Gebote sind je nach Bedingungen des Menschen verschieden. Zweitens, bereits das ungeborene Kind besitzt Rechte, wie die Rechte gegenüber dem leibeigenen Vater. Eine schwangere Frau kann daher vor der Geburt ihres Kindes keinen anderen Mann heiraten. Ihre Wartezeit läuft erst bei der Entbindung ab. Drittens, ob in der Ehe oder bei Trennung, immer ist Gottesfürchtigkeit ein Garant für die Lösung von Problemen. Bei Orientierung nach der Gotteslehre sind die Rechte der Eheleute angemessen abgesichert. Viertens, gottesfürchtiges Handeln ist die beste Art, um Reue zu zeigen, denn dann vergibt Gott die Sünden und erhöht auch noch die Belohnung für gute Werke. Es folgen die Verse 6 und 7 der Sure 65, Talaq.
Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayiqu alayhin. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
Lasst sie bis Ablauf der Frist dort wohnen, wo ihr selbst wohnt, von dem, was ihr euch leisten könnt, und fügt ihnen keinen Schaden zu, um sie in Bedrängnis zu bringen. Und wenn sie schwanger sind, dann gebt für sie das Nötige aus, bis sie mit dem niederkommen, was sie in ihrem Leib tragen. Wenn sie für euch das Kind stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn und beratet untereinander darüber in rechtlicher Weise. Wenn ihr euch schwer einigen könnt, dann wird wohl eine andere für ihn das Kind stillen. Der Wohlhabende soll entsprechend seinem Vermögen die Aufwendungen gestalten. Und wem der Unterhalt bemessen zugeteilt wurde, der soll so viel er kann von dem ausgeben, was Gott ihm gegeben hat. Gott erlegt keinem mehr auf als das, was er ihm gegeben hat. Allah wird nach der schwierigen Lage Erleichterung schaffen. Erneut werden die Rechte der Ehefrau während der Wartezeit betont. Die Gläubigen dürfen der geschiedenen Frau nicht Unterhalt und Unterkunft vorenthalten. Insbesondere muss der Mann allen Bedürfnissen der schwangeren Frau, welche besondere Beachtung und Fürsorge braucht, bis zur Geburt ihres Kindes entsprechen. Nach der Entbindung sollen sie sich miteinander über die Betreuung des Säuglings und seine Ernährung mit Muttermilch einigen. Dem Neugeborenen soll nicht das Stillen verwehrt werden, und der Mann soll, wenn die Mutter das Kind nicht stillen möchte, eine Amme finden. Daraufhin verweist Gott noch auf einen wichtigen Grundsatz, nämlich, dass er die Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet. Die Frau soll daher nicht mehr von dem Mann erwarten, als er aufbringen kann, während der Mann nicht bei der Versorgung der Familie geizen darf. Abschließend noch folgende Merkpunkte. Erstens, während der Wartezeit zwischen verbaler und endgültiger Scheidung hat der Mann nicht das Recht, die Frau herablassend zu behandeln. Er muss wie zuvor für Unterhalt und Unterkunft der Frau sorgen und darf ihr nicht schaden oder sie in Bedrängnis bringen. Zweitens, Maßstab für die Unterhaltsleistung und Bereitstellung der Unterkunft ist die Finanzkraft des Mannes und nicht die Erwartungen der Frau, die oft über die finanziellen Möglichkeiten des Mannes hinausgehen. Drittens, der Islam empfiehlt, dass die Eltern sich hinsichtlich des Schicksals ihrer Kinder beraten. Viertens, jeder ist entsprechend seiner Möglichkeiten verpflichtet. Der Islam ist eine realistische Religion und verlangt keine unerträglichen Pflichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Jashne Ramadan, Ramadan-Feier, gesungen von Ahmad Murtaza Pur.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور از تکبر، از غرور، رمضان عشق و امید، ربنا وعده عید، شب قدر از ره رسید، شب قدر از ره رسید.
رمضان ماه سبور، رمضان ماه عبور از تکبر از غرور، رمضان عشق و امید ربنا بعد این شب قدر از درسید، شب قدر از درسید.
Wir laden Sie nun ein zu einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Liebe Hörerfreunde, im letzten Beitrag sagten wir, dass die Moscheen, Madaris, Universitäten, Bibliotheken und weitere andere Einrichtungen für Wissenschaft und Kultur einen wesentlichen Beitrag zur Entfaltung der islamischen Zivilisation und Kultur leisteten. Wir setzen dieses Thema fort. Zu den wissenschaftlich-kulturellen Einrichtungen, die sich auf den Fortschritt der islamischen Zivilisation auswirkten, gehörte der Bau von öffentlichen Büchereien. Sie wurden Darul Ilm, Haus des Wissens, genannt, und mit ihrer Errichtung wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, begonnen. Diese öffentlichen Bibliotheken entstanden aufgrund der guten islamischen Sitte des Stiftens. Als Beispiel kann das Darul Ilm der Fatimiden genannt werden. Es wurde 395 nach der Hijra in Kairo eingerichtet, ca. 1005 nach Christus. In diesem Darul Ilm wurden Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet und mehr als 1 Million Buchbände aufbewahrt. Auch das Darul Ilm von Mosul, Irak, wurde berühmt. In seinem Buchschatz befanden sich Werke über alle wissenschaftlichen Fächer. Weitere bekannte Kulturzentren der islamischen Welt waren unter anderem die Darul Ilm in Trablus in Bagdad und in Beitul Muqaddas, Jerusalem. In jedem dieser Häuser des Wissens wurden tausende Buchbände aufbewahrt und waren zahlreiche Gelehrten mit Forschung und der Abfassung von Büchern beschäftigt. Eine weitere wissenschaftlich-kulturelle Einrichtung, welche zur Entfaltung der islamischen Kultur beitrug, waren die sogenannten Nizamiye. Mitte des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, erste Hälfte des 11. Jahrhunderts, hat Haji Nizamul Mulk, der Wazir des Seldschuken-Herrschers Al-Barsalan, ein Lernzentrum in Bagdad gegründet, welches mit Nizamiye bekannt wurde. Nizamul Mulk hat in Neishabur, Khorasan, und in anderen Städten weitere solche Zentren, welche den heutigen Universitäten ähneln, eingerichtet. Er verhalf damit der höheren Bildung in der islamischen Zivilisation auf ihren höchsten Stand. Die Nizamiye von Bagdad, sie wurde 459 nach Hijra, ca. 1057 nach Christus gegründet, wurde eine der bekanntesten dieser Hochschulen. Dort hat Abu Ishar Shirazi unterrichtet. Nach ihm gelangte der höchste Lehrstuhl an Ghazali. Danach fand die Gründung von Madrasa überall in der islamischen Welt Verbreitung. Die Nizamiye-Bibliothek in Bagdad war die erste islamische Universitätsbibliothek und wurde sehr berühmt. Nizamul Mulk ließ sie erbauen und hat sie beaufsichtigt. Bei einem seiner Besuche verfasste er ein Buch über Hadithe, Überlieferungen. Ein Teil der Chronik über die Verwaltung dieser Bücherei blieb erfreulicherweise erhalten. Die Madaras und wissenschaftlichen Zentren, die Hoca Nizamulmulk errichtete, entstanden alle im Seldschukenreich, und da Nizamulmulk der Gründer war, wurden sie als Nizamiye berühmt. Die Anlage der Nizamiye in Bagdad war groß und besaß mehrere geräumige Vorterrassen und Unterkunftsmöglichkeiten für die Dozenten, eine Moschee und eine Bibliothek. In den Madaras und Nizamiye fanden religiöse Disputationen, Veranstaltungsprogramme und Versammlungen statt. Sie waren unter den Gelehrten und Rechtsgelehrten in der islamischen Welt sehr beliebt. Haji Nizamulmulk entschloss sich, Bagdad in ein Zentrum für den Austausch religiöser Meinungen umzuwandeln. Er machte die Nizamiye zum größten Zentrum der islamischen Öffentlichkeitsarbeit und wollte damit gegen die massive Werbung der Ismailiten in der Al-Azhar-Universität von Kairo, dem Zentrum der fatimidischen Kalifen, vorgehen. So wurde die Nizamiye in Bagdad zu einem großen islamischen Zentrum und berühmter als alle anderen wissenschaftlichen Lehrzentren in irakischen Städten und Städten des nordostiranischen Khorasan. Zu Beginn beschränkte sich der Lehrplan an der Nizamiye in Bagdad auf das schiitische Religionsrecht, Hadith-Lehre und die Koranrezitation. Dann wurden immer mehr Fächer gelehrt, Religionsrechts- und Grundprinzipien, Hadith und Überlieferungen, Koranerläuterung und Koranwissenschaften, Scholastik, aber auch Mathematik, Medizin und Literaturwissenschaften. Der Verfasser des Buches Wasserjoje Khoje Nizamulmulk erwähnt 85 Dozenten an der Bagdader Nizamiye. Zu ihnen gehörte Abdullah Tabari, 839 bis 922 nach Christus, Abu Hamid Muhammad Ghazali, 1058 bis 1111 nach Christus, und Abu Muhammad Khorazmi, verstorben 1172 nach Christus. Auch die Zunahme der wissenschaftlichen Bedeutung von Nishabur in Khorasan ist Nizamulmulk und den Seldschuken zu verdanken. Die Stadt Nishabur, westlich von Maschet, kann sich rühmen, in dieser Zeit Größen wie Hakim Omar Khayyam, Imam Muwafiq Nishaburi, Imam al-Haramein, Jowaini und Attar Nishaburi hervorgebracht zu haben. Auch in dieser Stadt wurde nämlich eine Nizamiye errichtet. Hinsichtlich der Zahl ihrer Lehrmeister und Religionsgelehrten, ebenso wie hinsichtlich des wissenschaftlichen Niveaus, wurde sie nach der Nizamiye in Bagdad das zweitwichtigste Lehrzentrum. Haji Nizamulmulk gründete auch in Isfahan eine Nizamiye, wo berühmte Gelehrte unterrichteten. Die Nizamiye in Isfahan genoss hohes Ansehen als ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft und Religion. An ihr unterrichteten zum Beispiel Abu Bakr Muhammad Khojandi, gestorben 483 nach der Hijra, etwa um 1090 nach Christus, und Abu Mali Warkani, gestorben 559 nach der Hijra, etwa um 1164 nach Christus. Die Nizamiye in Balch hatte ebenso bekannte Lehrmeister wie Adam ibn Asad, Sohrawardi und berühmte Schüler wie Watwat. Die Nizamiye von Basra, Irak, war größer als die von Bagdad. Sie wurde aber später zerstört und im Norden Basras wurde eine neue Madrasse mit dem gleichen Namen errichtet. Um 1189 nach Christus erbaute Salaheddin Ayyubi eine Madrasa in Baitul Muqaddas und die Herrscher der Muwahhidun errichteten in Nordafrika solche Lehrzentren. In Granada entstand um 1349 nach Christus eine große Madrasa. Im Osten der islamischen Gebiete wurde die Tradition des Madrasa-Baus fortgesetzt. Zum Beispiel kann auf die Mustansiriyah-Madrasa in Bagdad am Tigris hingewiesen, ebenso wie auf die Madrasa in Zentralasien, insbesondere die Madrasa in Samarkand, hingewiesen werden. Außerdem gehören zu den berühmten Madrasas Lehrzentren der Schiiten, die von den Safavidenkönigen in Isfahan und Shiraz erbaut wurden, wie die Madrasa Charbagh in Isfahan und die Khan Shiraz Madrasa in Shiraz, an welcher der berühmte iranische Theosoph Mulla Sadra gelehrt hat. Seit Beginn des Mittelalters haben einige der Einrichtungen für hohe Bildung eine Weiterentwicklung erfahren. Die weiter existierende Karawin Madrasa in Fez, Marokko, ist 11 Jahrhunderte alt und wahrscheinlich die älteste Universität auf der Welt. Auch die Jaume al-Azhar von Kairo, die zu Beginn eine schiitische Universität war, feiert nun das erste Jahrtausend ihres Bestehens. Ein weiteres Beispiel ist der theologische Lehrkreis für Schiiten, der im 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, in Najaf, Irak, gegründet wurde und auch heute noch tätig ist. Das theologische Lehrzentrum in Najaf gilt heute als eine der größten theologischen Hochschulen in der islamischen Welt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.